Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Am Mikrofon begrüßt Sie Bodo Klose zu unserer heutigen Lebenshilfesendung. Das Thema aus der Reihe Ehe und Familie, Josefs Ehe. Enthaltsamkeit, warum und wofür? Ja, ich weiß nicht, ob Sie sich mit diesem Gedanken der Josefs Ehe schon mal beschäftigt haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich kann mir vorstellen, dass es da ganz viele verschiedene Vorstellungen gibt, was es wohl sein könnte oder was nicht. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten mit Pater Hans Buob, der uns jetzt aus Hochaltingen zugeschaltet ist. Grüß Gott, Pater Buob.
Grüß Gott, Herr Klose.
Sie sind Palutiner, Sie leiten das Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Dort geben Sie Glaubensseminare, Exerzitien, ganzheitliche Seelsorge. Und ich denke, wenn wir heute über das Thema Josefs Ehe sprechen, dann werden Sie sicher auch aus Ihrer Erfahrung als Seelsorger sprechen. Gleich zu Beginn steigen wir ins Thema ein. Was ist eigentlich jetzt nun eine Josefs Ehe?
Was ich so mitbekomme in Gesprächen, wird alles Mögliche darunter verstanden. Ich habe auch nachgesucht und nachgeschlagen, aber ich habe nichts gefunden, muss ich ehrlich sagen. Weder in diesem oder jenem theologischen Werk. Es heißt Josefsehe. Wir müssen auf den Ursprung zurückgehen. Es geht zurück auf den heiligen Josef, auf Maria. Und er, nachdem im Traum ihm der Engel das gesagt hat, dass Maria empfangen hat vom Heiligen Geist, da heißt es, er stand auf und nahm seine Frau zu sich. Das heißt, er ging im Sinn des Alten Testamentes die Ehe ein. Verlobt waren sie ja schon. Das ist also eine richtige Ehe. Aber eben eine Ehe in Enthaltsamkeit um dieses Christuswillen. Es geht um Jesus Christus. Sie waren in einer echten Ehe und dieser Ursprung scheint mir wichtig zu sein, weil man sonst alles Mögliche für Josefs Ehe hält. Und beide, Maria hatte ja beim Engel das klipp und klar gesagt, dass sie diese Berufung spürt, jungfräulich zu bleiben, dass sie dabei bleibt. Und nach der Regel oder nach dem Gesetz des Mose ist das eine normale Sache gewesen, wo es heißt, wenn eine Frau ein Gelübde gemacht hat, also jungfräulich zu bleiben, und der Mann, der sie heiratet, erfährt davon und schweigt an diesem Tag, wo er es erfährt, dann ist auch er daran gebunden. Das ist ein Gesetz des Mose. Also es ist nicht etwas Außergewöhnliches, irgendwas Frommes, sondern es ist ein Gesetz des Mose. Und die Gesetze erfüllen sich ja alle in Jesus Christus. Also bei Maria war es ganz klar eine Berufung. Sie sagt auch zum Engel klipp und klar, ich halte meiner Berufung fest. Wie soll es geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Mhm. Und ich denke, Josef, den man als den Gerechten nennt, ist der Einzige, der in der Heiligen Schrift der Gerechte genannt wird, dass der dann auch diese Berufung ganz klar gesehen hat und angenommen hat. Das darf man also wirklich annehmen. Mhm. Also heißt das, es muss eine Ehe sein, eine echt geschlossene Ehe, aber aus einer ganz besonderen, außergewöhnlichen Berufung, meines bestimmten Zieles willen, haben beide diesen inneren Impuls, enthaltsam zu leben. So ist der Ursprung dieser sogenannten Josefsehe.
Sie haben gesagt, dass es sehr viele Vorstellungen gibt. Also wenn das jetzt ein Beispiel für die Josefsehe ist, vom heiligen Josef selber her und Maria, was ist denn eine Josefsehe dann nicht? Was gibt es denn da für andere Vorstellungen?
Ja, vielleicht darf ich nur sagen, was es ist. Ich habe es jetzt bloß mal der Ursprung gesagt.
Okay.
Ja, vielleicht wäre das zur Erklärung für den Hintergrund gut.
Gerne. Ja.
Ich sage jetzt einfach das, was ich schon erlebt habe. Ehepaare, die miteinander gelebt haben und also normal in Ehe gelebt haben, Kinder haben, und eines Tages spürt der Einzelne aus seiner inneren Christusbeziehung, unabhängig voneinander, nicht abgesprochen, nicht ausgemacht, wo jeder spürt, eigentlich möchte ich jetzt gleichsam jetzt ins endgültige Geheimnis der Kirche einmünden, in das, was einmal alle leben im Himmel, nämlich die Brautschaft mit Christus. Also in dem Fall Enthaltsamkeit. Und ich denke jetzt ein ganz konkretes Beispiel, wo eines Tages einer der Gatten den anderen fragt, du, wie siehst du so etwas? Und der andere aufatmet und sagt, mein Gott sei Dank, sprichst du das aus? Ich habe das ja so lang in mir, aber ich traute es mir nicht, dir zu sagen. Und der andere sagt, und ich habe es auch schon so lange in mir und habe es auch nicht getraut. Also wo eine wirklich geistliche Berufung, die man allerdings auch prüfen muss, ist das Flucht, was steckt dahinter? Aber es, und das war in dem Fall wirklich eine geistliche Berufung von beiden. Und dann war der Weg ganz klar, sie lebten nun in Zukunft eben in der Josefsehe. Ja? Also verheiratet, sie haben die Rechte aufeinander, auch auf den Leib, aber um des Reiches Gottes, um des Herrn Willen, aus einer bestimmten Berufung heraus, haben sie darauf verzichtet. Also das ist etwas Positives. Mhm. Es geht nicht um, also darum ist Verzicht hier nicht das richtige Wort, sondern es ist etwas, wozu sie es gedrängt hat. Es ist eine Erfüllung. Nicht? Ein Ehepaar hat mal das so ausgedrückt, jetzt sind wir noch verheiratet, aber wir freuen uns schon richtig auf den Himmel. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen vorm an, aber das war grundehrlich von diesen Leuten, tiefgläubige Leute, freuen uns auf den Himmel, wo wir eigentlich dann noch mehr gleichsam Bruder und Schwester sind. Also jetzt in diesem ganz tiefen Sinn der Brautschaft der Kirche mit Christus. Ich denke, so etwas kann nur jemand verstehen, der ein tiefes geistliches Gespür hat und ein geistliches Verhältnis hat, also eine innere persönliche Beziehung zu Christus. Ein anderer wird sagen, das ist Spinnerei und so weiter. Das ist klar, der kann es nicht verstehen und ist auch zu verstehen. Das wäre jetzt einmal das, wo ich meine, also dass man das darunter versteht. Sonst kann ich nicht von einer Ehe sprechen. Yeah. Ich sage Josefs Ehe, das muss eine Ehe sein. Und jetzt haben Sie gefragt, was ist es nicht? Wenn ich zum Beispiel nach dem Kirchenrecht, angenommen es ist jemand ein zweites Mal verheiratet, er kann also kirchlich nicht getraut werden, das heißt, er kann das Sakrament nicht mehr spenden gegenseitig. Aber auf einmal sagen Sie, also uns wären die Sakramente jetzt einfach wichtig, wir würden gerne wieder ganz alles mitmachen können, auch die Sakramente empfangen und wir trauen uns das zu, dass wir auf den ehelichen Verkehr verzichten und jetzt wie Bruder und Schwester leben. So nennt sie das Kirchenrecht. Und dann bekommen sie die Erlaubnis, zu den Sakramenten zu gehen. Das ist aber dann meines Erachtens ein Leben wie Bruder und Schwester und nicht eine Ehe. Und das, ich denke, da müsste man und sollte man unterscheiden.
Mhm. Also das richtig an dem Begriff Ehe auch festmachen.
Meine ich schon.
Wenn ich nochmal auf dieses Beispiel, was Sie vorhin genannt haben, zurückkommen darf, von dem, was Sie in Ihrer Tätigkeit als Seelsorger in Erlebnissen mitbekommen haben, dieses eine konkrete Beispiel. Also ein Ehepaar, das hatte schon mehrere Kinder und hat aber dann einen bestimmten Punkt erlebt, wo Sie sagten, okay, wir erkennen beide, dass für uns ab jetzt eine Berufung da ist, in einer Josefsehe, also enthaltsam in der Ehe zu leben. Ja. Das bedeutet, es kann also sein, dass eine Josefsehe, wenn man mal das versucht näher zu umschreiben, auch an eine gewisse Phase im Leben orientiert sein kann. Jetzt bei den beiden wäre es gewesen, irgendwann später in ihrer Lebensphase. Oder
ich weiß nicht, ob wir das so fixieren können. Mhm. Das wäre dann mehr eine natürliche Erklärung.
Ah ja, okay.
Aber ich könnte mir vorstellen, aber ich kenne jetzt kein Beispiel. Mhm. Also im Moment nicht.
Es kann ja auch damit zusammen, also wenn ich das jetzt so höre, ich würde sagen, also ich versuche jetzt einfach mal, dass wir auch das näher ergreifen, einfach mal so ein bisschen auch das Gespräch ein bisschen locker zu führen, damit wir da drüber sprechen können. Ich möchte nicht auf die natürliche Ebene ganz zurückkommen, schon versuchen, wie Sie sagen, man braucht ein geistliches Verständnis dafür. Und trotzdem, dass wir es tiefer begreifen. Wenn jetzt ein Ehepaar eben schon ein paar Kinder hat und älter wird, sie kommen vielleicht so in die 40er, 50er Jahre, wo ja der Sexualtrieb auch nicht mehr so stark ist, kann das dann auch eine Komponente sein, die damit zusammenhängt, beziehungsweise wo der eine oder andere sagen würde, ja, jetzt lässt mein Sexualtrieb nach, eigentlich müsste ich doch jetzt geeignet sein für eine Josefsehe.
Sehr gute Frage, ja. Da würde ich jetzt zwei Dinge unterscheiden. Einmal, das kann es ja wohl sein, dass solche Leute kenne ich auch, die dann in dem Alter sind und sagen, ich brauche es nicht mehr. Sagen wir es mal so. Mhm. Also das ist ein ganz natürliches Auslaufen. Ja? Das würde ich jetzt nicht als Josefsehe bezeichnen. Sondern es läuft einfach aus. Denn Josefsehe ist ja bei Josef und Maria um Jesu Willen. Verstehen Sie? Mhm. So wie die Ehelosigkeit um Jesu Willen. Und das Reich Gottes kann alles fordern, in Anführungszeichen. Das heißt fordern, es ist immer mehr Gnade als Forderung, das ist klar. Aber im Reich Gottes ist alles möglich um des Reiches Gottes Willen. Nicht? Darum kann es auch so etwas mal geben, ich würde mal sagen, so etwas Extremes, menschlich gesprochen, aber es muss dann um Christi willen sein. Sehen Sie, wo beide diese Berufung spüren, um Christi willen, ganz auf ihn hin zu leben, schon das Endgültige zu leben, und das ist, dass wir im Himmel nicht mehr geheiratet und verheiratet sind, wie Jesus sagt, sondern wie die Engel im Himmel, das heißt eben bräutlich, ja, mit Christus. Mhm. Das ist das eine, also das würde ich nicht Josefsehe nennen. Mhm. Das läuft einfach aus und sie leben dann miteinander weiter, ja. Ganz natürlich. Ein zweites, was mir relativ oft begegnet, dass die Frau dann mit einer bestimmten Zeitspanne, da ist wirklich eine Zeitsache, wo sie einfach spürt, ich bräuchte es eigentlich jetzt nicht mehr. Oder sogar, mir wäre es viel lieber, es müsste nicht mehr sein. Dagegen der Mann ist natürlich bis zu seinem Lebensende im sexuellen Bereich eigentlich, ja, man kann sagen, aktiv, ja, also zeugungsfähig. Und da kommt es oft zu Konflikten in Ehen, die Frau möchte nicht mehr, der Mann sagt, ja, du treibst mich ja irgendwo in eine falsche Richtung sonst, nicht? Und so, dass es da manchmal Schwierigkeiten gibt, und zwar auch in dem Sinn, dass, ich sag's mal ganz konkret, die Frau sagt, ja, ich habe ja gar keine Liebe mehr, es ist für mich eine Überwindung, das ist so gezwungen. Und der Mann sagt, ja, ich möchte ja auch nicht, dass du nichts davon hast, dass du, sagen wir, nicht in der Liebe gefördert wirst, das wollte ich ja auch nicht. Und da sage ich oft so, Liebe ist ja nicht einfach ein Gefühl, sondern Liebe heißt sich selbst schenken. Und gerade auch in der Ehe und im ehelichen Akt ist es ein sich zum Geschenk geben. Nicht etwas, sondern sich. Und wenn ich zum Beispiel jetzt das eigentlich nicht mehr bräuchte für mich zur Befriedigung, wo ich verspüre, mir wäre es fast lieber ohne, und trotzdem ich um der Liebe zu meinem Ehepartner, der es aber noch braucht, einfach auch, um wirklich auch religiös leben zu können und nicht irgendwo in Gefahren der Versuchung der Selbstbefriedigung oder sogar des Ehebruchs getrieben zu werden, wenn ich einfach aus Liebe zu ihm, das ist nicht bloß wegen diesen Gefahren, sondern wirklich aus Liebe zu ihm, verschenke ich mich. Dass das eine selbstlosere Liebe sein kann, als vorher, wo ein Begehren da war. Und das hilft oft Ehepaaren, dass sie so das gegenseitig akzeptieren können und wirklich auch daran wachsen und nicht Widerstände bekommen. Also das, so würde ich jetzt mal darauf antworten.
Das klingt jetzt in so einer Situation, wenn ein Ehepaar sich gut versteht und der eine sagt, okay, mir ist es weniger wichtig, ich würde sogar das gerne für Jesus opfern, und der Ehepartner steigt dann wirklich drauf ein und sagt, okay, auch um deinetwillen und um Jesu willen, ich würde eigentlich gerne noch nicht verzichten, dann, dass derjenige sagt, okay, ich bin bereit, auch diesen Weg zu gehen, weil da eine ganz große Liebe da ist. Wenn ich mal vielleicht ein anderes Beispiel nehme von einer Beziehung, die vielleicht auch nicht ganz so stimmig ist oder wo die Bereitschaft füreinander oder die Liebe nicht so groß ist, kann es da auch passieren, dass dann ein frommes Argument, wie zum Beispiel, dass man sagt, ja, ich glaube, wir sind jetzt berufen zur Josefsehe, oder abgeschwächt, ich glaube, wir sollten das jetzt aus religiösen Gründen einfach lassen, dass das ein vorgeschobener Grund sein kann, um ja den Partner unter Druck zu setzen, sage ich jetzt mal. Gibt es solche Fälle auch?
Das gibt's, ja. Dass man dann, was ich gerade gesagt habe, die Frau kommt in eine bestimmte Zeit und manche Frauen sagen, mir ist lieber, ich brauche den ehelichen Verkehr nicht mehr. Ja, also ich kann darauf verzichten, sogar es ist mir lieber, ja, wenn er nicht mehr stattfindet. Darum habe ich ja gesagt, wenn sie es dann trotzdem tut, aus Liebe zum Mann, sich verschenkt, nicht, dann ist es eine noch größere Liebe, würde ich sagen. Und jetzt, wenn ich dann solche Gefühle habe, und meistens ist es ja die Frau, die, wenn sie nicht mehr gebärfähig ist oder empfangungsfähig, dass sie dann oft eigentlich sagt, ich brauche es nicht mehr oder ich möchte es eigentlich gar nicht mehr. Und da ist eine große Gefahr, wenn sie religiös ist, dass sie es dann religiös verbrämt. Und das sollte sie nicht tun. Also da kann ich nicht den anderen zwingen und da kann ich den anderen eher in eine Not bringen. Ja, sogar in die Sünde treiben. Ich sage es mal ganz hart, nur dass sie richtig verstehen. Das hat nichts mit Berufung zu tun. Wenn es eine Berufung ist, dann müssen sie beide unabhängig voneinander haben, meine ich. So wie ich meine Ehelosigkeit auch ganz persönlich erlebe. Aber in dem Fall müssen es beide unabhängig haben, wenn man wirklich sagen kann, also da will Gott mit diesen beiden noch etwas, eigentlich eine geistige Fruchtbarkeit hervorbringen. Mhm.
Und so eine Situation könnte hervorrufen, dass der Mann dann nach außen hin sich fromm gibt und es erscheint aber nach innen im versteckten Bereich ja zur Sünde verleitet wird, weil es einfach nicht sauber geklärt ist.
Das kann ihn auch im Religiösen, wissen Sie, im Religiösen kann ihn das sehr stören, wenn er dauernd nur mit Ringen und Kämpfen zu tun hat, überall wo er ist, nicht, kann das sein Gebetsleben und eigentlich sein ganzes religiöses Leben sehr stören. Mhm. Denn wir müssen ja immer auch dran denken, der Geschlechtsakt in einer christlichen Ehe, in einer sakramentalen Ehe, ist auch etwas, was zum Sakrament gehört. Ja, das darf man ja auch nicht übersehen einfach. So als etwas nur Natürliches, was dazugehört. Und alles, was zur Vereinigung, ganz gleich, ob das in der Arbeit ist oder was, füreinander, in dieser Einheit geschieht füreinander, nimmt an der Wirkung des Sakramentes teil. Mhm. Das darf ich auch nicht einfach wegschieben.
Sie haben vorhin gesagt, Ehelosigkeit oder Enthaltsamkeit in der Ehe ist auch schon etwas, was aus dem Alten Testament, aus dem Gesetz des Mose da ist, was es schon gibt. Unser Vorbild für dieses Thema Ehelosigkeit ist ja immer auch der heilige Paulus. Und ich habe mal nachgeschaut, in dem Brief an die Korinther, im ersten Brief, da ist diese Stelle über die christliche Ehe, wo er sagt, zu den Anfragen eures Briefes. Und sie haben ihm in ihrem Brief, die Korinther haben an den Paulus geschrieben, es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Das ist das Zitat, das er jetzt aufgreift. Und er sagt dann, wegen der Gefahr der Unzucht soll aber jeder seine Frau haben und jede soll ihren Mann haben. Der Mann soll seine Pflicht gegenüber der Frau erfüllen und ebenso die Frau die Pflicht gegenüber dem Mann. Nicht die Frau verfügt über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Leib, sondern die Frau. Also ich merke, es muss ein sehr direktes Miteinander zwischen den Eheleuten sein, um dieses Thema zu klären. Also wenn so eine Berufung zur Enthaltsamkeit da ist, dann muss es wirklich was sein, was zwischen beiden sehr stark zum Tragen kommt. Und Paulus geht noch weiter und sagt, entzieht euch einander nicht, außer im gegenseitigen Einverständnis und nur eine Zeit lang, um für das Gebet frei zu sein. Mhm. Das klingt für mich aber eher danach, dass man sagt, okay, für eine bestimmte Zeit leben wir enthaltsam, aber nicht jetzt zum Beispiel für Jahre oder für unser ganzes Leben. Ich meine, er schreibt den Brief an die Korinther, weil er vielleicht die Korinther auch speziell kennt, dass es für die immer ein besonderes Thema war. Also in dem Moment sagt er eher, nur für eine Zeit lang. Später sagt er noch, ich wünschte, alle Menschen wären so wie ich, aber damit meint er unverheiratet. Also da ist er quasi da das Vorbild für unverheiratet sein und kann in dem Sinne nicht für die Enthaltsamkeit in der Ehe Vorbild sein. Aber er formuliert es hier eher so, wenn Eheleute zusammen sind, dann sollen sie doch auch füreinander auch körperlich da sein, es sei denn, für eine Zeit lang im Gebet. Wenn wir über Josefs Ehe sprechen, geht es ja weiter. Da geht es ja über einen längeren Zeitraum, wenn nicht sogar dann den Rest des ganzen Lebens. Geht das denn wirklich?
Ja, ich sage ja, wenn es eine Berufung ist, dann geht's. Das ist wie bei den ehelosen Christen auch. Verstehen Sie? Dass da plötzlich eine Gnade. Ich sage ja, es ist etwas Außergewöhnliches. Aber das Reich Gottes kann so etwas schenken. Aber es muss um Christi willen gehen. Es muss um Christus und sein Reich gehen. Nicht aus Nützlichkeitsgründen oder sonstigen Motiven, nur um der Person Jesu Christi willen. So würde ich sagen.
Wenn es so etwas Außergewöhnliches ist, so etwas Besonderes mit Berufung, warum tritt es dann nicht nach außen? Ich kenne nicht so viele Beispiele, die nach vorne hinstehen und sagen, wir leben eine Josefs-Ehe. Vielleicht fehlt mir da der Hintergrund, dass ich diese Leute nicht kenne. Bei Ihnen ist klar, Sie sind Priester, Sie leben im Zölibat. Da ist es irgendwie ganz klar. Wir kennen Sie als Pater Buob, aber ich kenne jetzt nicht so viele Ehepaare, die jetzt irgendwie auch sagen, zur Ehre Gottes leben wir das. Sie haben vorhin Beispiele genannt von Menschen aus Ihren Seminaren oder aus der Seelsorge. Warum tritt es nicht dann nicht stärker zutage?
Ich denke, das ist eine sehr ganz persönliche Berufung, die zwischen Christus und diesen Personen geschieht. Und denke, es wird höchstens dort zutage treten, wo Sie in einem Gespräch mit Menschen sind, die suchen und wo es angebracht ist, um ein Zeugnis zu geben, das anderen hilft. Aber es ist, glaube ich, nicht etwas, was man einfach so hinausposaunen sollte, weil es nicht verstanden würde. Mhm. Und man soll ja die Perlen nicht den Schweinen hinwerfen. Das heißt, das, was Gott wirkt, sollte nur dort wirklich auch weitergegeben werden, wo es Hilfe ist. Aber zuerst ist es eine persönliche Berufung. Schauen Sie, es ist genauso wie bei den bei der Jungfrauenweihe, nicht, der ersten Jahrhunderte, das, was ja jetzt nach dem Konzil wieder erneuert wurde, das sind Frauen, die vom Bischof konsekriert werden, Virgo consecrata, ein Leben lang jungfräulich leben, aber verborgen in der Welt, normalerweise weiß es niemand. Sie leben dieses ihr persönliches Geheimnis mit Christus. Und daraus kommt ihre Fruchtbarkeit. Und so ist auch das meines Erachtens eine ganz persönliche Berufung zwischen Christus und diesen Personen. Und es geht hier um eine geistliche Fruchtbarkeit. Also, dass sie dadurch einfach, dass Gnade kommt in die Welt, sie vielleicht auch bestimmte Dinge, Aufgaben noch bekommen, aber das ist nicht wesentlich. Ich würde es als persönliche Berufung nehmen, die nicht dafür da ist, an die große Glocke zu hängen, ohne dass wirklich ein Grund da ist, dass es ein Zeugnis sein soll, um jemandem zu helfen im Glauben.
Pater Hans Buob hat es vorgestellt, was eine Josefsehe seiner Sicht nach ist und was es auch nicht ist. Wir haben darüber gesprochen, dass man auch, wenn man älter wird, dass es da verschiedene sexuelle Entwicklungen gibt bei Mann und Frau. Und dass manchmal dann auch so religiöse Gründe vorgeschoben werden könnten. Wir haben unseren ersten Anrufer, den Pfarrer Oberhöller aus Südtirol. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, Pater Buob. Zuerst möchte ich einmal auf das mosaische Gesetz zurückgehen. Sie haben gesagt, dass das also beim mosaischen Gesetz möglich war, jungfräulich zu leben. Nun, bei den Juden galt ja Kinderlosigkeit als die größte Schande und da wird wohl, glaube ich, diese Möglichkeit wenig Frauen in Anspruch genommen haben. Erstaunlich eben, dass es Maria getan hat, die sich besonders zu dem berufen fühlte, zur Jungfräulichkeit. Nun, in der Kirchenpraxis gibt es Folgendes, nicht? Bei der Ehe muss ja die Ehe Ratum und Konsonatum sein, wie der Fachausdruck heißt. Wenn also Eheleute von vornherein eine Josefsehe führen wollten, aus welchem Grund immer, die könnten sich dann ja auch scheiden lassen, wenn also keine volle Gemeinschaft zustande gekommen ist. In der Praxis ist es mit den Josefsehen so, die ideale Sicht, wie Sie sie beschrieben haben, glaube ich, kommt selten vor, aber aus Zwang gibt es viele Josefsehen, sogenannte Josefsehen, weil eben vielfach die Frau mit der Zeit nicht mehr Lust hat und der Mann sich vielleicht damit abfindet oder auch nicht, manchmal auch fremdgeht. Dann gibt es auch sogenannte Verstandesehen, zum Beispiel eine Witwe hat ein Kind oder mehrere Kinder, möchte nicht mehr heiraten, also möchte ihrem Mann treu bleiben, aber ein anderer Mann, auch vielleicht ein Witwer, möchte trotzdem mit ihr die Ehe eingehen und sie lässt sich überreden unter einer Bedingung, dass eben Enthaltsamkeit stattfindet. Das wäre dann auch von uns aus gesehen eine Josefsehe, aber keine richtige, weil es nicht um des Himmelreiches Willen geschieht. Danke für Ihre klaren Worte. Alles Gute, Gottes Segen.
Dankeschön. Sicher ist es selten und ich habe ja gesagt, das mosaische Gesetz, überhaupt das ganze Gesetz, alle Propheten, wie es Kardinal Ratzinger auch immer sagt, nicht erfüllen sich in Personen des Neuen Testamentes. Da geht es ja um Verheißung. Und wenn so ein Gesetz ist, muss das eigentlich im Blick auf Christus hin irgendwo zur Erfüllung kommen. Und das ist ja der Fall in Maria und Josef.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Oberhöller, dass Sie auch diese Beispiele genannt haben, wo man auch sieht, okay, wie unterschiedlich er eben aus seiner Erfahrung der Praxis. Das ist für mich auch eine Bestätigung dessen, was Pater Buob gesagt hat, eben wo verschiedene Situationen stattfinden. Und ja, eine solche Verstandesehe, wie Sie sagen, Herr Pfarrer Oberhöller, kann ich mir vorstellen, wenn dann eben auch der verwitwete Partner, der sagt, okay, ich heirate dich, das eben auch aus dieser Hingabesicht, aus dieser Berufungssicht gerne macht, dass es eben, also ich glaube schon, dass wichtig ist, dass beide dazu gehören, dass es eine Josefsehe wird. Ich habe eine Anruferin gehabt, die hat aber eine Frage hinterlassen, Pater Buob, und zwar, sie ist verheiratet und sie geht den dritten Ordensweg als Verheiratete. Und jetzt, vielleicht eine schwierige Frage, weil man jetzt die Person, die Umstände nicht näher kennen, aber sie fragt, empfehlen Sie in dieser Situation, dass die Frau verheiratet ist und auf dem dritten Ordensweg geht, empfehlen Sie da eine Josefsehe?
Ich kann so etwas nicht empfehlen. Das ist eine ganz persönliche Berufung und geht von Gott aus und nicht von uns Menschen. Das kann auch diese Frau oder ihr Mann nicht einfach bestimmen. Wir machen jetzt eine Josefsehe, sondern sie müssen sich innerlich berufen fühlen. Und zwar unabhängig voneinander. Ich würde es so stark betonen, dass keiner zu etwas gezwungen wird. Mhm. Dann ist es nicht diese Freiheit der Entscheidung um Christi willen. Mhm. Dann ist es einfach Rücksicht, dann ist menschliche Rücksicht, dann ist es, sagen wir, es können edle menschliche Tugenden sein, warum, verstehen Sie? Aber wir sollten schon dabei bleiben, wenn wir von einer Josefsehe sprechen, dann sollte es um Christi willen sein. Das ist der Ursprung bei Maria und Josef.
Und dann eben zu prüfen, ob eine wirkliche Berufung da ist, unabhängig jetzt von dieser Lebenssituation, einfach eine ganz persönliche Berufung. Ja,
vielleicht, da kommt einfach ein Gedanke noch von verschiedenen Erfahrungen oder Gesprächen, dass manchmal auch jemand da in Gewissenskonflikt kommt. Jetzt können wir das bei dieser Frau vielleicht vorstellen. Dritten Orden und hat vielleicht so rein natürlich, ist es vielleicht für sie auch gar nicht mehr so wichtig, das Sexuelle. Und eigentlich von ihrer Berufung her oder halt von diesem dritten Orden her, von diesem Gedanken, meine Mutter war ja auch drin, dass sie einfach spürt, eigentlich möchte ich jetzt schon, jetzt sage ich es mal so, eigentlich schon wie so eine Drittordensschwester schon leben. Also es ist nicht negativ, sondern ganz positiv. Ein Wunsch, aber da wollen Sie kein schlechtes Gewissen bekommen, sondern wenn es eine Berufung ist, wenn Sie die Berufung haben, dann muss sie der Mann auch haben. Dann muss er von sich aus das sagen. Und sonst dürfen Sie ganz klar sein, es gehört alles zu dieser Ehe, solange ich lebe. Auch das, die Leiblichkeit, also Sexualität. Also wollen Sie in keine Gewissenskonflikte kommen. Das ist immer wieder mal so ein Aspekt, der bei manchen Leuten auftaucht.
Sie haben jetzt gerade gesagt, dass es ganz gut ist, wenn der Mann von sich aus auf dieses Thema zu sprechen kommt. Also finde ich interessanter Aspekt. Und ich meine, wenn Ihre Mutter auch diesen Weg des Dritten Ordens gegangen ist, dann sind wir in dem Moment froh, dass sie nicht enthaltsam gelebt hat, weil sonst hätten wir heute nicht diese Sendung mit Ihnen, Pater Buhr. Ja. Einfach, da sieht man auch diesen speziellen Aspekt der Berufung. Wir haben eine weitere Hörerin. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott. Erstmal grüß Gott, Herr Pater Burb, danke auch für all das, was Sie gesagt haben. Das ist ganz wichtig, dass man da also nicht eines Tages, sondern über 40 ist bei Frauen, die sagen können, ich will nicht, mein Mann nicht, wo sie sagten, das ist ein Liebesdienst, ein größerer Liebesdienst. Aber ich habe auch ein Beispiel von wirklich einer echt Josefsehe. Ich begleite viele junge Menschen und da war ein Paar dabei über Jahre. Die haben gesagt, was ist mit uns los? Wir sind verlobt. Und jedes Mal, nein, bei uns, wenn man zur Heirat kommen sollte, was ist los? Ich kann ihm nicht zu nahe kommen. Ach so, ich gedacht, sind Sie krank? Nichts dergleichen. Und es kam wirklich dazu, dass sie gedacht, dass sie vielleicht für einen Ordensberuf oder eher für einen Priesterberuf. Sie haben sich wieder entlobt. Nach Monaten waren sie wieder hier. Und die haben geheiratet mit diesem Vorsatz, wir wollen wirklich als Josefsehe leben. Es war ein langer Weg. So, jetzt kam für mich das, was eben der Herr Pfarrer gesagt hat. Daraufhin habe ich also Justiziar angerufen und habe ihn gefragt, die so und so ist der Fall, was ist das, wenn sie es wirklich nicht sexuell verziehen? Da hat er gesagt, die Ehe ist gültig. Ich bin bis zum Obersten gegangen, einfach um diesen jungen Menschen diesen Weg auch zu ebnen. Und die haben vor ein paar Wochen geheiratet und sind beide, um ganz fürs Evangelium frei zu bleiben. Das ist ein Sonderfall, aber das ist eine echte Berufung. Es gibt es also heute noch. Ja. Ich wollte das einfach als Beispiel bringen, weil auch viele eben vielleicht durch diese Sache, wenn der Akt nicht da war, weil das eigentlich doch die Grundlage der Ehe mit ist, und da wurde mir vom Justiziar aus gesagt, vom Obersten, die dürfen die Ehe in diesem Sinn verziehen und sie sind wirklich kirchenrechtlich auch verheiratet. Die andere Sache, ich kenne viele im Rollstuhl kirchengelähmte, die Ehe ja auch nicht vollziehen können und sind richtig kirchenrechtlich verheiratet. Das wollte ich jetzt nur dazu nochmal hineinwerfen, aber danke auch für die anderen Dinge, dass für viele Frauen es ein größerer Liebesdienst ist, ihrem Mann das zu schenken, weil sonst die Männer auf krumme Touren kommen. So. Aber danke auch für all das. Ich wollte es nur mit hineinwerfen.
Danke
vielmals. Vielen Dank für den Anruf.
Da darf ich dazu sagen, vom Kirchenrecht ist das ganz eindeutig. Ratum et consummatum, das heißt, eine Ehe ist nicht mehr auflösbar, wenn sie vollzogen ist. Aber die Ehe ist geschlossen, auch wenn sie nicht vollzogen ist. Und da gibt es das Privilegium Petrinum, so nennt man das, dass der Papst in dem Fall die Vollmacht hat, eine solche Ehe, aber bestehende Ehe, wieder aufzulösen. Normalerweise geht es ja immer darum, eine Ehe als nichtig zu erklären, dass die gar nicht vollzogen, also gar nicht zustande gekommen ist. Aber eine Ehe, die vollzogen ist, also rechtmäßig, Ratum, ist eine sakramentale Ehe. Nur hat er, was der Pfarrer gemeint hat, ist die kirchenrechtlich die Möglichkeit, wenn sie nicht geschlechtlich vollzogen ist, dass der Papst, das ist in einem Vollmachtsakt, diese Ehe auflöst. Das ist die einzige Möglichkeit einer Eheauflösung. Also es ist vollkommen richtig, was Sie gesagt haben.
Aber wenn die Ehe geschlossen ist, ist sie gültig. Und es kommt ja auch nur in dieser Situation zustande, dass sich die Partner wieder trennen wollen. Wir haben einen weiteren Hörer, den Herrn Hermann aus Dillingen.
Ja, guten Morgen, Herr.
Guten Morgen.
Herr Pater Burp und Herr Moderator Klose. Ich habe mit Interesse verfolgt Ihre Ausführungen bis jetzt. Und mir ist dabei aber Folgendes eingefallen, also ist mir bewusst geworden, der Mann und die Frau, das sind ja nicht Neutrinos, auch wenn sie sich ganz Gott abgegeben haben, sind sie nicht Neutrale, sondern sie sind immer noch Mann und immer noch Frau.
Richtig.
Und zweitens, wenn man guckt, die heilige Maria, die hat ja der liebe Gott nicht allein gelassen, dass sie das Kind austrägt und mit ihm fertig wird. Und sie hat ihr den heiligen Josef gegeben, aber wahrscheinlich nicht nur, um damit sie materielle Hilfe erfährt, sondern auch das, was ein Mann geistig und seelisch rüberbringen kann. Und das geht dort, ist so ein Hin und Her, auch wenn man keinen sexuellen Verkehr hat. Mhm. Beispiele, andere sind zum Beispiel Franz von Sales und die Franziska von Chantal. Franz Assisi hat auch eine Frau gekannt, aber die haben natürlich keinen ähnlichen Verkehr gehabt. Aber es ist irgendwie von Gott geschaffen, dass der Mann auf die Frau angewiesen ist, dass auch Gnaden über die Frau kommen und hin und zurück gehen. Das möchte ich einmal herausgestellt haben.
Vielen Dank.
Ja, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger und guter Gedanke. Der gilt ja für jede Ehe auch. Denn wenn dieser Aspekt außer Acht gelassen wird und nur auf das Äußere, wie es heute oft der Fall ist, nur auf das Sexuelle Wert gelegt wird, dann hat es keinen Halt. Gerade diese Ergänzung von Mann und Frau ist ja ganz klar ausgedrückt in der Genesis. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, als sein Abbild schuf er sie. Beide zusammen sind das Abbild Gottes. Darum sprechen wir von Gott als Gott, der Vater und Mutter zugleich ist. Und das, was Sie gesagt haben, ist ganz wichtig. Und so, man könnte eigentlich sogar sagen, es gibt Männer, die sind Erzeuger eines Lebens, aber sie sind nie Väter geworden, weil sie das Kind nie geliebt haben. Und dann kann es Männer geben, die das Kind nicht gezeugt haben, aber so wie der heilige Josef, sondern es geliebt haben. Und sie sind Vater geworden durch dieses Lieben. Ich glaube, das ist genau das, der Aspekt, den Sie gesagt haben. Ich finde ihn ganz, ganz wichtig. Denn von dieser Liebe lebt der Mensch, gerade auch das Kind, aber auch Mann und Frau in ihrer Ergänzung. Das geht bis in die Seelsorge hinein. Manche Dinge in der Seelsorge gebe ich an eine erfahrene Frau weiter. Sag, sprechen Sie mal mit der Frau. Ich glaube, die hat da mehr Gespür dafür und kann Ihnen da mehr helfen wie ich als Mann. Und das ist so. Und ich finde, diese Werte, diese positiven Werte, müssten viel klarer wieder erkannt werden. Nicht? Und weil alles so auf nur noch das Äußere praktisch abzielt, kann man sagen, so von der äußeren Atmosphäre, die um uns herum ist. Und diese wunderbaren Werte, die Menschen zutiefst verbindet in einer Ehe, oder auch wie Franz von Sales und Franziska von Chantal und so weiter, nicht? Das ist unheimlich ergänzend und für die Seelsorge ganz wichtig. Aber es müssen glaubende Menschen sein, nicht?
Ich habe noch eine Frage.
Ja, gerne.
Und zwar, die mutet zuerst einmal ketzerisch an, soll sie aber auf keinen Fall sein. Jesus Christus hat doch auch, jetzt sage ich mal ganz salopp, eine Freundin gehabt, die Maria Magdalena. Die hat doch auch ihm was gegeben, eine Unterstützung, seelische und so weiter. Man kann doch das gar nicht abstreiten. Die ist ihm doch nachgegangen. Sie hat ihn zuerst am Grab besucht und so weiter. Da ist doch auch was Gemeinsames gewesen. Was sagen Sie dazu?
Kein Problem. Es waren sogar mehrere Frauen, die ihm gefolgt sind und mit ihrem Vermögen ihm und den Jüngern gedient haben. Bei Maria Magdalena ist es ganz stark, wo Jesus auch sagt, wem viel vergeben ist, der hat eine viel größere Liebe, nicht? Und es geht ja um dieses Hauptgebot der Liebe. Nur das Verrückte, ich sag's mal so, heute ist, dass man unter Liebe sofort Sexualität versteht.
Ja, ja.
Obwohl zur wahren Liebe, zuerst muss die wahre Liebe da sein, das ist der Sinn der Brautschaft überhaupt, nicht? Wo dann die Sexualität als Ergänzung dazukommt, dann ist es ein Ganzes. Ja. Aber wenn Das fehlt. Das ist eigentlich Wesentliche der Liebe. Dann, wenn Sie, da kann man nicht leben. Und nicht lang, wenn ich das.
Mhm. Gut, bedanke mich.
Ja, vielen Dank, Herr Herrmann. Beispiele wie jetzt der heilige Franz von Assisi und die heilige Clara sind Beispiele natürlich für wertvolle, ganz dichte Beziehungen von geistlichen Männern und Frauen. Aber man würde ja hier nicht von einer Josefs-Ehe sprechen, sondern die waren einfach sehr eng miteinander vertraut, aber eben nicht in dem Sinne verheiratet. Ja, das wollte ich nur noch mal an der Stelle auch noch mal sagen, weil wir ja über diesen Begriff Josefs-Ehe sprechen. Liebe Hörer und Hörer, Sie hören die Sendung Josefs-Ehe, Enthaltsamkeit, warum und wofür? Und wir haben eine weitere Hörerin, die Frau Patze. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Lieber Pater Wu, mit Schrecken habe ich das gehört, ja, wie meine Ehe darin aussieht. Und zwar ist mein Mann schon 20 Jahre Parkinson krank.
Ja.
Und leider hat sich bei ihm eine furchtbare Eifersucht so gesteigert, dass er bei jedem Mann oder immer, also dass er mich einfach als Nutte und Hure bezeichnet und ja, in Halluzinationen nachts auch Männer im Bette sieht und überall. Und als er vor 2 Jahren im Landeskrankenhaus war und er neu eingestellt ist mit Tabletten, da habe ich gesagt, wenn er jetzt wiederkommt, dann kann ich einfach mit ihm nicht mehr schlafen. Das war so vorher keine Vereinigung mehr. Und jetzt hatte ich das für mich ganz alleine entschieden. Und jetzt habe ich richtig Gewissensbisse. Ich habe gedacht, ich tue meinem Mann auch Gefallen damit, wenn ich ihn nicht immer wieder anreize. Das ist, ich bin einfach ja in tiefsten Nöten jetzt.
Ja, wäre es möglich, dass Sie mit ihm reden darüber? Ginge das?
Nein, das kann er ja nicht mehr. Er sagt ja immer, ich gehe fremd und wenn ich mit anderen Männern was habe, könnte ich mit ihm auch was haben. Und ich versuche es immer wieder, ich kriege es nicht mehr hin.
Also ist praktisch eine, wie kann man sagen, eine psychische Unmöglichkeit. Hallo?
Sie hat aufgelegt, denke ich mal, aber sie hört die Antwort am Radio an.
Ich denke, es ist für Sie eine psychische Unmöglichkeit. Also Sie sagen, ich möchte oder ich wäre eigentlich bereit, aber ich kann nicht mehr. Und gegen eine physische oder psychische Unmöglichkeit kann man nicht angehen. Also ich denke, es ist schon mal positiv und richtig, wenn Sie, denn das ist schon ein bisschen außergewöhnliche Situation, wenn Sie bereit wären, aber Sie spüren, ich kann es einfach nicht mehr. Und gegen dieses ich kann nicht mehr, können Sie nicht mit Gewalt angehen. Da wollen Sie kein schlechtes Gewissen bekommen in dem Fall. Ich würde vielleicht nur Folgendes mal überlegen. Also wenn der Mann so reagiert, wie weit es mit Tabletten und so weiter zu tun hat, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da einiges aus der Kindheit heraufkommt. Dass er da etwas erlebt hat oder vieles erlebt hat von nicht angenommen sich fühlen, nicht geliebt sich fühlen. Wenn Sie, solche Menschen haben immer eine gewisse Eifersucht. Wenn Sie dann jemanden haben, der Ihnen gehört, wie in der Ehe die Frau, nicht, dann wachen Sie eifersüchtig über diese Person und vermuten dann alles Mögliche, ja, kommen wirklich in Halluzinationen hinein und immer nur das Negative. Wenn Sie, wo die ganze Kindheit darauf kommt, das ganze Misstrauen, die ganze ja, Suche nach jemandem, der mir gehört. Nicht? Und ich denke, vielleicht wäre es mal einfach gut, also Sie würden ein bisschen in das Leben Ihres Mannes mal hineinschauen, hineinhören, wie ist denn der aufgezogen? Hat er sich überhaupt geliebt gefühlt? Ist er überhaupt angenommen gewesen? War nicht schon immer so ein Stück Eifersucht da? Wenn Sie einfach, damit Sie verstehen, was läuft in dem Menschen? Und gerade durch diese Schwächung der Krankheit kommen oft diese psychischen, diese so aus dem Unterbewussten richtig raus. Da sind keine Bremsen mehr da. Und so, dass die Eifersucht ganz stark werden kann und damit natürlich die Vorstellung, und der kann ja nicht mehr überall dabei sein, wo sie sind, also vermutet er, weiß ich was. Wenn Sie einfach, mir geht es nur darum, vielleicht einmal verstehen, was läuft in diesem Mann. Bis jetzt sehen Sie es ja ganz stark gegen sich, verstehe ich ja. Nicht, wenn man solche Ausdrücke bekommt und solche Vorwürfe und versucht ehrlich zu leben, und das sind ja also schon hässliche Ausdrücke, vor allem von einem Geliebten her. Sag's mal so, vom Ehepartner. Nicht? Aber ich denke, wenn Sie mal so hineinhören in sein Leben und merken, der Mann, der hat ja schon immer Eifersucht in sich gehabt, die Sehnsucht, geliebt zu werden. Und deshalb Misstrauen gegen alles und jeden. Wenn Sie dann nehmen Sie das nicht mehr gegen sich, denn das ist das, was Sie blockiert, sondern Sie bekommen eine Art Mitleid mit diesem Mann, was in dem vor sich geht, wie der leidet. Wenn der die Sachen sagt, der leidet ja unheimlich. Da kommt das ganze Leiden der Kindheit mit drauf, könnte ich mir vorstellen. Nicht geliebt zu sein, einsam zu sein, verlassen zu sein und so weiter, was ein Gefühl da ist. Nicht? Einfach mal verstehen, was läuft in ihm. Mal nicht einfach das sehen als Bosheit, sondern was kommt da rauf? Was für eine Not ist in dem drin? Und ich denke, wenn Sie das vielleicht einmal, wenn das so ist, nicht? Aber ich könnte mir das vorstellen. Wenn Sie das einmal ein bisschen erahnen, erspüren, glaube ich, kann sein, Sie bekommen ein Stück Mitleid mit ihm und nehmen diese Worte nicht mehr gegen sich, obwohl sie gegen sie gerichtet sind, aber nicht mehr gegen sich, sondern sie spüren, da kommt, das ist einfach die Not des Kindes, aber jetzt als Erwachsener ausgedrückt und eben in dieser schrecklichen Form ausgedrückt. Und dann könnte es sein, dass Sie aus diesem Mitleid heraus auch sich wieder an ihn eventuell verschenken können. Aber wenn Sie spüren, ich kann das einfach nicht. Ich wäre eigentlich bereit, ich möchte gerne, aber ich kann es nicht. Wissen Sie, das ist eine sogenannte psychische Unmöglichkeit. Da können Sie nicht gezwungen werden. Da brauchen Sie kein schlechtes Gewissen bekommen. Nicht? Also, da müssen Sie unterscheiden. Also, machen Sie sich bitte kein schlechtes Gewissen, wo Sie nicht können, obwohl Sie eine innere Bereitschaft haben. Und Sie haben es ja bis jetzt auch immer wieder versucht, wie Sie sagten. Also, das ist bestimmt nicht berechtigt. Wenn Sie sich ehrlich bemühen oder wollen, und Sie spüren, es geht nicht, dann brauchen Sie kein schlechtes Gewissen haben. Sie können ja Ihre Liebe dann auf eine andere Weise ihm einfach ausdrücken. Und ich denke, das tun Sie ja sowieso, wenn er diese Krankheit hat, dass Sie ihm so in allem behilflich sind und dienen. Aber tun Sie mal das andere, das wäre auch wichtig, einfach, dass Sie ein bisschen auch innerlich entlastet werden von diesen Ausdrücken. Dass Sie es nicht mehr so gegen sich sehen oder aus Bosheit sehen, sondern dass das aus einer Angst kommt, aus einer Enttäuschung der Kindheit, alleingelassen sein. Und jetzt wird alles auf die Frau übertragen. Nicht? Und dann kommt die große Fantasie noch dazu, was alles sein könnte. Und auf einmal ist das alles, was sein könnte. Verstehen Sie? Also versuchen Sie mal, das zu überlegen. Und tun Sie aber bitte kein schlechtes Gewissen machen. Sie tun jetzt, denke ich, sehr viel für diesen Mann. Und das sollten Sie da nicht einfach abstreichen. Ich hoffe, dass ich es ungefähr Sie verstanden habe.
Ich danke auch für den Anruf und wir wünschen der Hörerin einfach Gottes Segen und guten weiteren Weg. Wir haben einen Anruf aus Salzburg, die Frau Schütz-Seidel. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Pater Buob. Meine Frage ist eigentlich eine theologische und ich hätte gerne noch ein biblisches Argument, also wie man biblisch erklären kann, dass Maria und Josef tatsächlich enthaltsam nach der Geburt Jesu gelebt haben, nämlich gerade als Argument gegenüber auch freien Christen, die ja das Gegenteil immer behaupten, beziehungsweise sagen, Jesus hat ja Geschwister gehabt und so weiter. Sie kennen ja das. Natürlich weiß schon, die katholische Kirche sagt, das sind andere Verwandte gewesen. Aber gibt es jetzt noch irgendwo einen biblischen Hinweis, womit man das wirklich begründen kann?
Ja, ich habe das am Anfang gesagt.
Ja, das ist ein
Gesetz des Mose. Ich habe es jetzt bloß nicht gerade parat. Ja. In meiner Bibel habe ich es immer drin. Ein Gesetz des Mose, dass eine Frau, wenn sie sich zur Ehelosigkeit entscheidet, heißt zuerst, wenn der Vater, sagen sie beim Vater ist, davon erfährt und er schweigt an dem Tag, ist sie daran gebunden. Dann heißt es ein paar Verse weiter, und wenn sie eine Ehe eingeht und der Mann erfährt, dass sie sich zur Enthaltsamkeit verpflichtet hat, und er schweigt an dem Tag, ist auch der Mann daran gebunden. Und es ist ja ziemlich eindeutig, dass Maria beim Engel sagt, und zwar ganz klar, sie hält an dieser Berufung fest, ich anerkenne keinen Mann, obwohl sie verlobt ist, und wie soll es geschehen? Also
danke.
Das ist ein Gesetz des Mose.
Ja, und das ist in den Mosesbriefen verankert, also das kann man nachlesen.
Ich glaube in Deuteronomium, also ich muss jetzt selber wieder gucken. Also ich,
ja.
Ich kann das sagen, weil das behalten.
Ja, vielen Dank. Na, das ist schon eine wunderbare Erklärung und damit kann man bestimmt einiges aufklären.
Mhm. Ja. Gut. Habe ich auch in dem Büchle drin, Maria im Heilsplan Gottes, da habe ich die Stelle, glaube ich, drin.
Sogar. Ah ja, dann werde ich mir das besorgen. Mhm. Okay. Dankeschön, Herr Bartelbuch.
Bitteschön.
Vielen Dank, Frau Schütz-Seidel. Einen schönen Tag nach Salzburg. Und ich möchte noch eine letzte Anruferin in die Sendung nehmen. Grüß Gott, Frau Hamann aus Österreich.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Und zwar, ich wollte auch noch kurz was dazu sagen. Und zwar, mein Mann und ich sind jetzt 10 Jahre verheiratet, wir haben 3 Kinder. Und für uns ist die Sexualität eben eine ganz große Kraft und der Jungbrunnen, sodass wir auch die Arbeit und auch die Kindererziehung, die was doch oft sehr belastend oder nervlich belastend sein kann, gut schaffen. Mhm. Und ich denke mir, wieso hat Gott uns dann sonst die Sexualität geschenkt? Also, und meine Frage ist, kann ich sonst weniger geistlich fruchtbar sein? Ich denke mir, wir sehen das als Geschenk. Und ich habe auch mir gedacht, ja, eben wie die eine Frau vor mir immer mal gesagt hat, Verzicht ist es ja auch, wenn man Liebe, wenn man sich verschenkt. Denke mhm. Ich denke, das hat ja nur einen größeren Wert für Gott. Und ich habe auch noch die Frage, also Gott hat ja in der Bibel, glaube ich, nirgendwo dieses Opfer gewollt, so wirklich, denke ich mal, von uns. Also ich kann das Ganze nicht sehr nachvollziehen, muss ich dazu sagen. Und ich denke mir, dass Maria jungfräulich ist, das spricht für mich ja in Markus 6, Vers 3 ja dagegen, dass ja Jesus eine Geschwister hat. Und ich glaube schon persönlich, dass das auch seine Geschwister sein können. Und ich glaube, es kann ja keiner behaupten, dass Maria wirklich jungfräulich war. Danke.
Also das, jetzt gehen wir auf Sie ein. Das ist das Normale, das ist ganz klar. Das, was Sie erleben, ist die ideale christliche Ehe. Da gibt es überhaupt nichts zu deuten. Nicht? Und da braucht Sie keine Schwierigkeit kommen, dass Sie nicht, wie soll man sagen, geistlich fruchtbar sind. Gar nicht. Sondern das ist Ihre Berufung und das ist genau richtig. Ich kann Ihnen bloß sagen, es ist die ideale Ehe. Aber Sie müssen auch zulassen, wenn jemand von Gott eine außergewöhnliche Berufung bekommt. Denken Sie mal an den Klaus von der Flüe. Wenn Sie, die kann ich nicht nachvollziehen, weil ich sie nicht habe. Sie müssen immer denken, ich kann immer nur die Berufung nachvollziehen, die ich habe. Aber wenn ich meine ernst nehme, kann ich auch eine andere ernst nehmen. Und das ist wichtig. Und zum Zweiten, also die Jungfräulichkeit Mariens ist schon im Alten Testament vorausgesagt, wo Gott dem Achas das Zeichen gibt. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Also, wissen Sie, das ist, glaube ich, etwas, was also einfach auch logisch ist, wenn Christus der Sohn Gottes ist. Und das, was man Geschwister, wissen Sie, das ist schon uralt. Man kann ganz klar nachweisen, wer diese Geschwister waren. Heute noch ist im Arabischen überall das normal, und in Afrika ist es noch viel stärker, dass das alles Geschwister sind, Cousins, Cousinen, Vettern, sie werden alle Geschwister genannt. Nicht? Und der eine wird mal Bruder genannt und dann wird er wieder ein Verwandter genannt. Und wenn Sie die Schriftstellen zusammentun, ich habe das getan in dem Büchlein Maria im Heilsplan Gottes, nicht? Und wenn Sie merken, wessen Söhne das wirklich sind, die an einer anderen Stelle Brüder oder Schwestern Jesu genannt werden. Mhm. Also da würde ich nicht deuten an Ihrer Stelle. Denn das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Geheimnis der Jungfräulichkeit Mariens. Wissen Sie, alle 3 Reformatoren haben daran festgehalten, dass Maria Jungfrau war vor der Geburt, in der Geburt und nach der Geburt. Alle 3. Luther, Zwingli und Calvin. Das ist zwar jetzt ein Dogma, aber es ist eigentlich doch auch zu bedenken.
Ja, vielen Dank, Pater Buob, für diese Sendung. Wir kommen zum Ende der Sendezeit. Ganz kurz noch Ansagen, liebe Hörer und Hörer, wenn Sie mehr Informationen über die Sendung haben möchten, dann können Sie sich gerne an den Hörerservice von Radio Horeb wenden. Das ist die Telefonnummer 0700 75 25 75 25. 0700 75 25 75 25. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, 0049 vorwählen und die 0 weglassen, dann 700 75 25 75 25. Diese Sendung ist aufgezeichnet worden. Wenn Sie möchten, können Sie sich eine CD bestellen. Diese Sendung beim Radio Horeb CD-Dienst, Postfach 1165 in 87 501 Immenstadt in Deutschland. Sie können den CD-Dienst auch anrufen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Außerhalb von Deutschland wählen Sie bitte 0049 700 75 25 75 20. Das ist die Adresse, die Telefonnummer des CD-Dienstes von Radio Horeb. Hörerservice von Radio Horeb und CD-Dienst sind für Sie da Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Pater Buob, für die doch sehr interessante Sendung. Es war sehr vielschichtig. Vielen herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Am Mikrofon verabschiedet sich Bodo Klose.